Willkommen zur Evangeliumsandacht am Sonntag, dem 19. April 2026. Misericordias Domini, die Barmherzigkeit Gottes. Heute geht es um Verantwortung und den Einsatz für Verantwortung. Johannes 10, die Verse 11, 27, 28. Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Wir singen nun das Lied »Wir wollen alle fröhlich sein«, die Strophe 1.
Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Maria Sohn.
Hören wir verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Zunächst Auszüge aus dem Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er quicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ein Gebet. Herr, wir strecken uns nach dir, und in dir wohnt auch die Lebendigkeit. Herr, wir trauen uns zu dir, in dir wohnt auch die Barmherzigkeit. Du bist, wie du bist, und schön sind deine Namen. Amen. Johannesevangelium, Kapitel 10, die Verse 11 bis 16. Jesus spricht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Mietling, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Wir singen das Lied. Ins Wasser fällt ein Stein, die Strophen 1 und 2.
Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise, und ist er noch so klein, er zieht doch weite Kreise. O Gottes große Liebe, in einen Menschen fällt, da wirkt sie fort in Tat und Wort hinaus in unsere Welt. Ein Funke kaum zu sehen, entfacht doch helle Flammen, wo die im Dunkeln stehen, die ruft der Schein zusammen. O Gottes große Liebe, in einen Menschen füllt, da wird sie fort in Tat und Wort hinaus in unsere Welt.
Gedanken zu 1. Petrus 2, eigentlich nur die Verse 21 bis 25, aber um es richtig einzuordnen, lese ich später die Verse 18 bis 25. Das mit dem Eigentum ist so eine ganz eigene Sache. Wir bringen schon unseren Kindern sehr früh bei, was es bedeutet, mit dem eigenen Eigentum verantwortlich umzugehen. Eigenes Geld, Taschengeld zu haben, mit dem man machen kann, was man will, ist eines der wesentlichen Grundprinzipien der individuellen Existenz. Aber gerade eben der Umgang, verantwortlich damit umzugehen, ist entscheidend. Eigentum ist sogar im Grundgesetz besonders geschützt. Auch wenn es eine besondere Verantwortung darstellt, also dass aus Eigentum auch Pflichten entwachsen und Pflichten wir besitzen. Eigentum und Besitz sind zwei ganz unterschiedliche Sachen, zumindest rechtlich gesehen. Wenn mir etwas gehört, habe ich quasi Herrschaft darüber. Niemand kann mir reinreden, was ich mit meinem Eigentum tun soll, so zumindest die rechtliche Theorie. Häufig verwechseln wir aber Eigentum mit dem Begriff Besitz. Das Wort Besitz ist aber etwas ganz anderes als das Wort Eigentum. Denn Besitz beschreibt nicht unbedingt, dass wir Eigentümer einer Sache sind, sondern ob wir aktuell etwas im Besitz haben oder in Besitz genommen haben und darüber verfügen dürfen oder auch können. Ich habe zu Beginn meiner Zeit in Raunheim den Konfirmandinnen und Konfirmanden mein Portemonnaie überlassen, um etwas einzukaufen. Obwohl ich der Eigentümer meines Portemonnaies und des Inhalts war, habe ich den Besitz meines Geldbeutels für eine gewisse Zeit den jungen Menschen überlassen. Das war für die Konfis völlig ungewöhnlich und ab und an erinnern sie mich nochmal daran, was vor 9 Jahren dadurch mit mir ausgelöst war. Denn sie konnten für eine gewisse Zeit über mein Eigentum als ihr Besitz und den Inhalt verfügen. Genauso ist es, wenn sie eine Mietwohnung haben und darin wohnen. Sie besitzen als Mieter die Wohnung, sind aber nicht der Eigentümer der Wohnung. Und für die Dauer des Mietvertrags üben sie hoheitlichen Besitz über diese Wohnung aus, also sie sind der oder diejenige, die diese Wohnung eigentlich in Besitz genommen hat, sodass selbst der Eigentümer eben nicht machen kann, was er will. Zum Beispiel zu jeder Zeit durch ihre Wohnung zu stolzieren. Besitz beschreibt also die Verfügungsgewalt über eine Sache, während Eigentum das Herrschaftsrecht über etwas festlegt. So kann zwar der Eigentümer der Mietwohnung jederzeit die Wohnung verkaufen, ohne den Mieter zu fragen, aber das ändert nichts am Besitz des Mieters an der Wohnung, denn der Mietvertrag wird dadurch nicht automatisch aufgelöst. So ganz anders, wenn es nicht um eine Sache, sondern um uns Menschen geht. Menschen kann man nicht verkaufen oder über sie ein Herrschaftsrecht ausüben. Denn so zumindest in Deutschland und in den meisten Ländern der Erde ist Sklaverei verboten. Also dass Menschen selbst zu einem Ding oder einer Sache werden können, die man besitzen kann oder gar verkaufen. Eigentlich geht es nicht. Eigentlich. Gleichwohl kann es sein, dass wir uns auch eher als Sklaven fühlen, wenn Ansprüche unser Menschsein einschränken. Wenn man beispielsweise einen Kreditvertrag unterschrieben hat und ihn nicht mehr bedienen kann, kann man sich schon als Sklave fühlen. Wenn man im Arbeitsleben Anweisungen erhält, die zu erfüllen sind, die man aber nicht will. Wenn man in einem Abhängigkeitsverhältnis von kulturellen Regeln steckt, die einem die Luft rauben, oder wenn es in Ländern Religionspolizei gibt, die irgendwie sagt, was man anzuziehen, zu denken und zu tun hat. Denn immer noch gibt es das Thema der Sklaverei und zumindest so, dass man sich auch als Sklave fühlen kann, wenn man scheinbar in den Besitz der Bank durch einen fälligen Kredit oder in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis im Leben steht. Ich erlebe immer wieder auch in Gesprächen, dass Menschen sich irgendwie fühlen, wie Sklave zu sein. Vielleicht aufgrund von Geld, aufgrund von Abhängigkeiten, Beziehungen oder aufgrund von kulturellen Herrschaftsansprüchen. Vielleicht sogar bei manchen Eltern, wenn sie behaupten, dass ihre eigenen Kinder sie nur noch als irgendwie Sklaven ansehen, um sie nach A nach B zu bringen oder wie auch immer. Im heutigen Bibeltext geht es genau um dieses heikle Thema. Nämlich für die damalige Zeit, dass es noch Sklaven gab, die auch Christen werden, vielleicht sogar von Sklavenhaltern, die selbst glauben, Christen zu sein. Der heute vorgeschlagene Text lässt die Verse 18 bis 21 weg. Aber das wäre eigentlich so, als wie wenn man überhaupt den Auslösepunkt für diesen folgenden Text weglassen würde, nämlich wie man mit Sklaverei umgeht und dies heute ausblenden will. Der Brief dürfte zum Hinweis so um das Jahr 100 nach Christus geschrieben sein. Also hören wir mal in das damalige Thema hinein. Ich lese 1. Petrus 2, die Verse 18 bis 25. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen. Denn das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott Übel erträgt und Unrecht erleidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr für Missetaten Schläge erduldet? Wenn ihr aber leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies die Gnade bei Gott. Jetzt kommt der reguläre Text von 21 bis 25. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen, er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand. Der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leib auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe, aber ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. Soweit der etwas verwirrende Text aus dem ersten Petrusbrief mit der Hauptaussage, Sklaven sollen Sklaven bleiben, auch wenn sie Christen sind und selbst wenn die Sklavenhalter bösartig agieren. Das würde heute niemand mehr so sagen. Und man mag vielleicht einwenden, was interessiert uns das heute noch, denn heute gibt es ja keine Sklaverei mehr. Naja, aber können nicht auch viele Rechte eingeschränkt sein und wir in Abhängigkeiten leben? Natürlich sind die, die Gefängnisstrafen absitzen, gleichwohl gewisser Grundrechte verlustig gegangen, zum Beispiel den Wohnort selbst zu wählen. Möglicherweise sind andere Rechte auch dadurch eingeschränkt, dass man gewisse Dinge nicht mehr machen kann, dass man vielleicht abhängig ist von einer Bank, dass man abhängig ist von einem Insolvenzverwalter, dass man abhängig ist von kulturellen Themen, die man eigentlich nicht will. Wie heute im Bibeltext deutlich gemacht wird, haben die Sklaven gefälligst Sklaven zu sein, auch wenn sie Christen geworden sind. Dies mag sich wirklich ungewöhnlich anhören, aber es beschreibt nicht mehr und nicht weniger als die Frage, inwieweit wir, also du und ich, in unserem eigenen Leben Fremdbestimmtheit unterworfen sind und uns vielleicht sogar versklavt fühlen. Man sollte also nicht zu schnell davon reden, dass wir frei sind, zu tun und zu lassen, was wir wollen, weil wir in vielfältigen Abhängigkeiten stehen, wie sie schon beschrieben sind. Es ist eine schwierige Frage, die wir uns heute irgendwie anzunehmen haben, auch wenn es keine Sklaven mehr zumindest sinnbildlich gibt. Gleichwohl gibt es unzählige Abhängigkeiten, in denen man sich noch wie in Sklaverei fühlen darf und fühlen kann, nämlich genötigt zu sein, sich so zu verhalten und verhalten zu dürfen, wie andere es wollen. Die Frage, die sich hinter dem Text verbirgt, ist die Frage nach Abhängigkeiten im Leben. Zum Beispiel unsere Abhängigkeit vom nötigen Kleingeld, vom Wohlwollen der Nachbarn, einer Behörde oder Vorgesetzten oder auch der Abhängigkeit der eigenen körperlichen Unversehrtheit. All dies merkt man ja dann erst, wenn man selbst nicht mehr diese Freiheiten hat. Die Freiheit von A nach B zu kommen, keine Arzttermine erhält oder der Dispo-Kredit ausgereizt ist. Oder wenn die Rente oder das Bürgergeld den finanziellen Spielraum massiv eingrenzt. Die Erzählung Jesu und das Wissen rund um Jesus in den Evangelien ist ja voll davon von diesen Abhängigkeiten. Es wenden sich eine Unzahl von abhängigen Menschen in ihrer Behinderung, in ihrem Ausgegrenztsein, in ihrer beladenen Existenz Jesus zu, als solche, die ihre Abhängigkeiten gar nicht wahrnehmen. Und Jesu teils radikalen Aufforderung, alles zu verkaufen, also den Reichtum abzugeben, um ihm nachzufolgen, oder die Beerdigungskosten für den eigenen Vater dadurch zu umgehen, ihn überhaupt nicht zu beerdigen, oder dass man sich in der Klammer der Religion mit seiner angeblichen Macht als Pharisäerin oder Pharisäer irgendwie unterworfen hat. Das sind vielfältige Erzählungen von Abhängigkeiten, die uns im Kopf und im Ohr noch nachdröhnen. Freiheit zu Jesus entsteht niemals im Leben, wenn wir Gott gegenüber nicht unsere Abhängigkeit im Leben aufgeben. Wir sind Sklaven im Leben, wenn wir uns der eigentlichen Frage, nämlich unserer Abhängigkeit von Gott, nicht stellen. Kurz gesagt, nur wer anerkennt, dass Gott allein ist, derjenige, der mir Freiheit im Leben und im Sterben und über den Tod hinaus sicherstellen kann, ist alle irdische und menschliche Abhängigkeit Sklaventum per se. Nämlich Sklaventum der eigenen Endlichkeit, die wir zu verleugnen scheinen. Also, so die Erkenntnis im Evangelium, erst wer anerkennt, dass Gott über dein oder mein Leben herrscht und diese Herrschaftsrecht wieder an uns zurückgibt, also Gott an uns, kann im Leben frei sein, sein eigener Herr, seine eigene Herrin. Wie? Ganz einfach. Durch die Annahme, dass in Jesus als Christus uns das Leben in Freiheit hier und darüber hinaus vor allem geschenkt wird. Das ist die Botschaft des heutigen Textes und des Evangeliums. Theologisch gesprochen, wir sind Sklaven der Sünde, weil wir glauben, uns selbst befreien zu können, aber die Befreiung liegt allein bei Gott. Das Thema der Abhängigkeiten ist und bleibt ein heißes Eisen. Niemand will es, jeder hat es, in der einen oder anderen Weise. Vielleicht fremdverschuldet, weil die Eltern so viele Fehler gemacht haben oder der Krieg, die Wirtschaftskrise es wollte. Oder selbstverschuldet durch finanzielle, persönliche, strukturelle oder körperliche Überforderung. Die Antwort, die wir zu verkündigen haben, ist einfach. Misericordias Domini. Wie der heutige Sonntag heißt, die Lösung heißt Barmherzigkeit Gottes. Dazu ist es aber notwendig anzuerkennen, dass wir keine Freiheit in diesem Leben haben oder auch erlangen können, weder mit Reichtum noch mit Bildung und erst recht nicht durch Erbschaft oder den Staat, der mich gefälligst retten soll, also vor der Pleite, vor dem Krieg oder den Energiekosten. Misericordias ist die evangelische Antwort, also die Antwort des Evangeliums. Nur die Barmherzigkeit Gottes befreit zur wahren Freiheit. Unsere Abhängigkeiten im Leben werden eben nur dann zur wahren Freiheit, wenn Gott uns diese Freiheit barmherzig in Jesus als Christus zuspricht. Und dies tut er, wenn wir uns in die Abhängigkeit dieses Gottes begeben. Hat der Tobak für uns selbstverliebten Menschen in einem selbstverliebten Staat, in den immer mehr selbstverliebte Bürger diesen Staat und diese gesetzte Freiheit zu ihren Gunsten ausnutzen wollen. Hat der Tobak aber auch innerhalb von religiösen Organisationen wie Kirchen, die glauben, Macht über ihre Mitglieder ausüben zu können oder dürfen, obwohl Gott allein die Freiheit zum Leben schenkt. Also seien wir uns bewusst, solange wir Sklaven der eigenen Endlichkeit sind, ändert sich nichts, bis wir uns Gott in seiner Barmherzigkeit in Jesus als Christus zuwenden und diese Freiheit Gottes in uns wirksam werden lassen. Amen. Wir singen nun vom Lied Vertraut den neuen Wegen.
Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist. Weil Leben heißt sich regen, weil Leben wandern heißt. Seid Leuchten Gottes Bogen, am hohen Himmel stand. Sind Menschen ausgezogen in das gelobte Land. Vertraut den neuen Wegen und wandert in die Zeit. Gott will, dass ihr ein Segen für seine Erde seid, der uns in frühen Zeiten das Leben einbehaut. Der wird uns dahin leiten, wo er uns will und braucht.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und die Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache uns und mich demütig und gewiss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen nun vom Lied Korn, das in die Erde, die Strophen 1 bis 3.
Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt. Keim, der aus dem Acker in den Morgen dringt. Liebe lebt auf, die die längst erstorben schien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. Über Gottes Liebe brach die Welt den Stab. Hellste ihren Felsen vor der Liebe Grab. Jesus ist tot, sollte er noch fliehen. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün. In Gestein verloren, Gottes Samenkorn. Unser Herz gefangen in Gestrüpp und Dorn. Hinging die Nacht, dritte Tag erschien. Liebe wächst wie Weizen und ihr Halm ist grün.
Die Segensbitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig wahren sind und bleiben.
Kyrie, Kyrie, eleison.